Es ist Geschichte von einem geschundenen Volk, was zur Nachdenklichkeit stimmt. Und es ist ein Teil vom Lebensweg vom Bündner Benediktiner Pater Josef Maria Schneider aus Vals. Er ist im November 2006 als Missionar von Uzne nach Osorne im Norden Kasachstan mit seinem Mitbruder, Pater Matthias Beer, gezogen. Sie haben da eine Cella Benedictina aufgebaut und zu einer Stätte vom Gebet und der Geborgenheit realisiert. Und heute bin ich in der Abtei St. Oppersberg beim Pater Josef Maria. Am Mikrofon ist Andrea Marti und ich freue mich jetzt auf das Interview mit dem Pater Josef Maria. Herzlich willkommen bei Radio Gloria. Ja, Pater Josef Maria, können Sie ein kurzes Porträt über Kasachstan machen?
Ja, das kann ich und ich möchte gerade auch wieder mit einem christlichen Gruß die Sendung beginnen. Und zwar, wie sich Christen in Kasachstan, aber sicher auch in Russland begrüßen, nämlich mit dem alten, hergebrachten Gruß Slava Isusu Christu, was so viel heisst wie gelobt sei Jesus Christus. Tradition, ich kann mich erinnern aus meiner eigenen Kindheit im Dorf Pfalz, wo ich aufgewachsen bin, wenn der Pfarrer irgendwo über den Dorfplatz gegangen ist oder man hat ihn getroffen in der Straße, dann sind wir als Kind immer zum Pfarrer oder zum Kaplan gesprungen und haben ihm gedankt und haben gesagt, gelobt sei Jesus Christus. Also ein uralter Gruß, wo aber immer noch gepflegt wird in der Kirche im Osten. Und das Slava Isusu Christu, das heisst eben Ehre dem Heiland oder Heil Jesus Christus. Und dann ist immer die Antwort von der Gläubigen, va vieki vekov, was so viel dann heisst von Ewigkeit zu Ewigkeiten. Ja, wenn ich schon das Interview da mit dem russischen Gruß begonnen habe, ist das wie eine Einleitung zu dem, was ich jetzt will sagen, zu meinem ersten oder sagen wir zum zweiten grossen und entscheidenden Missionseinsatz, den ich hatte vom Jahr 2006 bis 2016. Und wie Andrea das schon erwähnt hat, nicht allein, sondern mit meinem Mitbruder, dem Pater Matthias Beer. Ja, wie ist es überhaupt zu dieser Gründung gekommen, zu dieser Idee? In Kasachstan, völlig irgendwo in einer anderen Welt, wo wir uns ja so als Missionsbenediktiner gewöhnt waren, zu gehen und auch noch immer sind, nämlich Kenia, Tansania. Wie kommen wir dazu, nach Kasachstan zu gehen? Das Ganze hat damit angefangen, und ich zitiere jetzt eigentlich aus einem Buch, das der Altabt Ivo auf der Mur geschrieben hat, anlässlich vom Jubiläum. Ein bisschen Geschichte hat er da zusammengenommen vom Ottmarsberg, wie das Ganze entstanden ist. Und unter anderem eben auch die Gründung von Kasachstan ist ja die erste Gründung von unserem Kloster selber. Normalerweise sind unsere Mitbrüder immer in Mission gegangen, zusammen mit anderen und haben dort auch immer zusammen mit anderen Mitbrüdern aus verschiedenen Klöstern derselben Kongregation zusammen geschaffen, also die Benediktinermissionare von St. Ottilien. Aber so nach 100 Jahren Existenz Benediktinermissionare Uznach ist das erste Kind, also die erste eigene Gründung in Kasachstan. Also das Zitat aus dem Buch, wie das überhaupt zustande gekommen ist. Schon am 19. Januar 2004 hatte Pater Jean-Marc Stob, der Generalvikar des Erzbischofs von Astana, einen Lichtbildervortrag über Kasachstan gehalten und ließ Abt Marian an eine Gründung in jenem Land denken. Im Konvent begannen Gespräche darüber und vom 3. bis 11. September 2004 wurden die Brüder Josef Maria und Arthur zur Erkundigung dorthin gesandt. Bruder Josef war begeistert, aber Bruder Arthur fand sich zu alt für eine solche Herausforderung. An seiner Stelle meldete sich Bruder Matthias. Am 29. Dezember 2004 beschloss der Konvent die Gründung. Eine zweite Gruppe von Kundschaften zog am 30. August 2005 los. Abt Marian, Bruder Bernhard und Pater Josef Maria. In der Vesper vom 29. September 2006 unterzeichneten Abt und Prior das entsprechende Dekret. Am Fest der heiligen Theresia, dem 1. Oktober, sandte Abt Marian dann Pater Josef Maria und Bruder Matthias nach Kasachstan aus. Die beiden flogen am Gedenktag unserer lieben Frau vom Rosenkranz in Zürich weg und konnten am 3. November ihre Bleibe in Osornoe beziehen, wo sie voraussichtlich die Wallfahrt übernehmen. Dort wird Maria als Königin des Friedens verehrt. In der Nähe soll die Gottesmutter ein Fischwunder gewirkt haben. In der Hungersnot von 1941 hat sich dort aus dem Schmelzwasser des Schnees am 25. März ein See voller Fische gebildet. Darum wählte Abt Marian für die neue Niederlassung den Namen Zella, unserer lieben Frau vom reichen Fischfang. Das Dorf entstand 1935 und ist hauptsächlich von 600 bis 700 katholischen Polen besiedelt. Die Zella selbst wurde 1960 gebaut, also das Haus, ein altes russisches Häuschen, und besteht aus drei Zimmern und Küche, hat weder fließendes Wasser, noch Toilette, noch Telefon. Doch soll sie etwas erweitert und Bruder Matthias am 19. März 2007 zum Priester geweiht werden. Ja, das ist also ein Eintrag in dem Buch St. Ottmarsberg, wo der Abt Ivo geschrieben hat. Kurze Zusammenfassung. Ja, was kann ich jetzt dazu sagen, zu der Gründung? Es ist eine Erwählung in so einer Mission, und zwar in eine Gründung geschickt zu werden, wo ich ja da in Uznach eingetreten bin. Vor gut 30 Jahren habe ich ja immer gewünscht, Missionar zu werden. Viel später sich dann auch verwirklicht hat. Einerseits einmal, dass ich einen einjährigen Aufenthalt hatte, 1991 bis 1992 in Tansania und in Kenia, um einfach auch schon dort einmal Missionsarbeit vor Ort kennenzulernen. Das hat mir aber eigentlich nur helfen sollen in meiner weiteren Arbeit hier in Uznach in der Missionsprokura. Denn nach meiner Priesterweihe, dass ich hier gerade in die Mission ausgesendet werde, das war für mich wie ein Blitz vom Himmel gewesen. Ich hätte das nie mehr erwartet, dass ich in die Mission gehen könnte und dann gerade für eine Neugründung. Und das zeigt einfach auch wiederum, Gott beruft Menschen zu einer Zeit, wo sie es vielleicht gar nie erwarten, oder? Wo man dann plötzlich heisst, du, dich will ich, dich brauche ich für die Mission. Und das hat mich immer ganz fasziniert, warum ich, oder? Natürlich, wir haben gesehen, wir sind die Aufgabe schrittweise angegangen, vorher mit zwei Erkundigungen. Wir sind nicht einfach in Kasachstan einmarschiert, wenn ich das so darf sagen, und haben dann so angefangen, sondern ja, das immer so schrittweise gemacht, mit zwei, drei Wochen Aufenthalt. Zuerst eben mit dem Bruder Arthur, wo der Generalvikar damals, Pater Jean-Marc, ebenfalls ein Schweizer, uns ein bisschen seine Diözese gezeigt hat und auch so einen Ort gezeigt hat, wo wir könnten eventuell beginnen, unsere Missionsarbeit. Man muss wissen, wir sind die ersten Benediktiner, die in das Land gekommen sind. Also das hat es einfach Jahrhunderte vorher nicht gegeben, dass Benediktiner nach Kasachstan gekommen sind. Also ist das fast historisch eine grosse Sache. Und schon in der ersten Erkundigungsreise hat mich das für gepackt, Kasachstan, das Land, wo ja, stellt euch vor, 66 Mal so gross ist wie die Schweiz. Unglaublich, oder? Wo weitgehend eigentlich nur aus Steppe besteht. Im Süden dann mit mächtigen Bergen, die dann schon ins Himalaya-Gebiet gehen. im Norden dann halt die riesigen Kornfelder, soweit das Auge reicht. Und dazwischen ist einfach nur so Steppe, Steinwüste. Bei der Erkundigungsfahrt sind wir natürlich immer so bei den Pfarreien abgestiegen, die es schon gegeben hat, mit polnischen Priestern oder mit polnischen Schwestern. Und das war natürlich wunderbar gewesen, oder? Da bist du aufgenommen als Gast. Das war so die schöne Seite von dieser Missionsarbeit gewesen. Dasselbe war dann auch beim zweiten Erkundigungsbesuch der Fall gewesen, wo dann aber auch der Abzug noch dabei war. Aber das war eine sehr wichtige Fahrt gewesen, weil, wo wir auf der Erkundigungsreise schlussendlich in dem Azornoe, in dem nationalen Wallfahrtsort von Kasachstan angekommen sind, ist für den Abt Marian ganz klar gewesen, dahin will ich meine beiden Mitbrüder schicken, an einen Ort, wo Wallfahrt ist, auch wenn natürlich noch ganz klein und ganz am Anfang, aber dort soll so eine Art geistliches Zentrum entstehen. Er hat also uns nicht schon wollen, irgendwo in eine Stadt schicken oder in ein Dorf, um dort eine Pfarrei aufzubauen. Das ist nicht seine Absicht gewesen, sondern pflanzt zunächst einmal das benediktinische Leben ein, das simple Ora et Labora, also das Bete und Arbeit in kleinster Gemeinschaft vor Ort. Das war seine Vision gewesen. Und in dem Asono hat er gewusst, da schicke ich meine Leute. Für mich war das alles auch neu gewesen. Wo es dann wirklich mal so wie war, ist, die Aussendung zu machen, wie ich jetzt gerade vorgelesen habe, dort im Oktober 2006, hatte ich natürlich immer noch die wunderbaren Bilder in mir im Kopf gehabt, weil ich ja als Kundschafter also nur die schönen Seiten erlebt habe. Wir sind dort so im September, Oktober drin gewesen, und dann ist natürlich Kasachstan noch wunderschön. In der Landschaft noch nicht von Winter, von Frost bis minus 30 und 40 Grad, sondern Kasachstan von der schönsten Seite erlebt. Und da ist natürlich immer noch die Begeisterung in mir drin gewesen. Wo es dann aber dann wirklich konkret geworden ist mit dieser Aussendung und wo das Azornoi Tatsache geworden ist, dann ist mir es dann doch ein bisschen mulmig geworden, oder? Wo wird das sein? Wie werden wir leben? Wir hatten noch gar keinen Anhaltspunkt gehabt. Ist überhaupt ein Häuschen für uns vorhanden? Quasi hat uns die Gemeinschaft oder der Abt quasi in die Pampa geschickt. Geht und schaut, ja, und beginnt einfach einmal. Wir haben zwar eine Zusicherung gehabt vom Bischof und vom Dorfpfarrer auch. Ich meine mal, es ist schon ein Häuschen dort, oder? Also das Dach über dem Kopf ist schon vorhanden. Also, gehen wir halt in Gottes Namen. Und so hat dann das alles eigentlich angefangen. Und wie ich gerade vorgelesen habe, am 3. November sind wir in diesem Osornoe eingezogen und haben dann das Häuschen bezogen, so ein altes russisches Häuschen mit etwa 3 Zimmern bloß. Aber im Dorf Osornoe integriert war, oder? Weil die Dörfer dort, wie man sie damals zur Zeit von der Sowjetunion gebaut hat oder hat müssen bauen, oder? Die sind alle gleich ausgesehen, die Dörfer. Oder? Die sind alle so am Rechteck angelegt gewesen. Jedes Häuschen hat genau gleich ausgesehen wie das andere. Jeder hat gleich viel Gärtchen gehabt, ringsherum. Also da war einfach eine ganz klare Aufteilung gewesen. Wir haben dann auch so ein Häuschen können bezeichnen. Und das ist direkt an die Steppe. Also wenn man zum Hausausgang raus ist, haben wir die riesige Steppe vor uns gehabt. Einfach nur Wiese und flach natürlich. Nur ganz, ganz im Hintergrund, so in 10 Kilometer Entfernung, hat es so eine leichte Erhebung gehabt von einem Hügel. Und das hat mir doch immer noch den Eindruck gegeben, irgendwo kann man das noch so einordnen. Aber halt sehr weit entfernt, die Hauptstadt Astana von Kasachstan, da hast du 400 Kilometer Entfernung sind das gesehen. Da hast du immer einen Tag Reise gebraucht, bis du da gekommen bist. Der nächste größere Ort, gut, der ist vielleicht nur 30 Kilometer entfernt gewesen, so an der Hauptstrasse Nord-Süd. ganz Dörfli, Asornoi, das war echt in der Steppe gewesen, schon. Hat man es können erreichen auf einer Schotterstrasse. Im Sommer kein Problem, im Winter bist du einfach manchmal völlig von der Umwelt abgeschnitten gewesen, durch die Schneestürme, wo alles verweht hat und so weiter. Gut, sind wir also in dem gelobten Land angekommen und haben unsere Missionszweite begonnen. Und ich war also am Anfang wirklich geschockt gewesen, was ich ja vorher in dieser Erkundigungsfahrt erlebt habe mit der Gastfreundschaft von diesen Pfarrern und Schwestern. Da war ich jetzt ganz mausallein mit ihrem Mitbruder in dem Häuschen gewesen. Da haben sie so übergeben und Schlüssel so, da ist jetzt das Zimmer, da jetzt das Bett und dort hat es ein Bett. Jetzt müssen wir halt schauen, wie wir zum Schlag kommen, oder? Haben wir nicht mehr so einfach können, die Infrastruktur benutzen vom Pfarrer, sondern jetzt hast du dein eigenes Klösterli gehabt. Und es war mir einfach gewesen, Mann, oh Mann, auf was haben wir da uns einlassen? Oder ich habe das empfinden gehabt. Kommst in so ein fast zerlottriges Hütchen rein, wo die Wände noch eine Riss drin hatte, wo du gespürt hast, da kommt einfach kalte Luft rein. In ein Küchenlein, das wirst du vielleicht in einer Alphütte noch so vorfinden, also mit dem Öffeli, oder? Das war das Erste, was wir machen müssen, gerade einheizen am Abend. Es ist immer hier schon Oktober, eigentlich im November sind wir ja in Asornoi angekommen. Es war schon kalt gewesen, oder? Zum Glück noch nicht gerade Schnee, aber eine Woche später ist dann bereits der Schnee vor dem Haus gelegen. Das Einführen, wieder so zurückkehren in die Zeit, wo Menschen halt auch noch einfach gelebt haben. Ja, wo ist denn da die Toilette? Nein, die ist da draußen, oder? Im Garten. Das ist so ein richtiges Scheisshäuschen gewesen, wie man so sagt. Ja, und duschen? Ja, duschen kannst du nicht. Bestenfalls kannst du vielleicht einmal bei den Nachbarn in die Banja gehen. Das ist ihre traditionelle Sauna, wo einzelne Leute sogar im Haus eingebaut haben. So eine kleine Sauna. Zelle, oder, wo sie dann halt am Samstag ihre grosse Körperreinigung gemacht haben. So wie ich es eigentlich auch noch gewohnt war von Kindheit her. Du hast doch nie jeden Tag geduscht, aber wenn du dann doch 30 Jahre in Uznacht gelebt hast, im Kloster mit allem Komfort und kommst einfach wieder zurück. Wo das alles nicht mehr vorhanden war, also nicht mal fließendes Wasser im Haus. Das haben wir immer müssen holen, im grossen Dorfbrunnen. Noch so richtig antik, hast du so einen Kessel runterlassen in einen Brunnenschacht. Und das Wasser, das Trinkwasser, von Hand aufzuziehen. Und dann haben wir es dann können so in eine Brände, in eine so Milchkanne umschütten. Und dann hast du das dann halt heimgetragen. Oder mit einem Anhänger, wenn das rum war, hast du das heimgebracht. Und das war dein Trinkwasser gewesen. Ist aber auch zugleich dein Wasser zum Waschen und. Also das war am Anfang eine mühsame Geschichte. Man kann sich dann vorstellen, dass nur noch Katzenwäsche angesagt war. Aber erst mit dem Bau von der eigentlichen Zella zu einem kleinen europäisches Klösterli haben wir dann auch ein bisschen Luxus ins Haus hineingebracht, eben wie eine Toilette oder fließendes Wasser. Wobei, das haben wir dann auch auf eigenem Boden können graben und auf 10 Meter sind wir dann auf Wasser gestoßen, Grundwasser. Leider immer salzig, das hast du zum Trinken eben dann auch nicht können benutzen. Aber dann so zum Waschen und zum Duschen ist es dann schon gegangen.
Wir sind zurück in der Sendung, wo es um das Land Kasachstan geht. Der Pater Josef Maria von der Abtei Oppersberg war über 10 Jahre in Kasachstan und hat mitgewirkt im Rahmen eines Projekts, nämlich dem Aufbau der Zella. Und so haben wir im ersten Teil schon viel erfahren über Kasachstan und es geht weiter mit seinen Gedanken und Erfahrungen.
Ja, und du hast dann einfach wieder müssen kochen und Haushalt führen. Oder? Da war keine Küchenchef, keine Klosterköchin, die dir das Mittagessen, das Nachtessen auf den Tisch gestellt hat, sondern wir beide haben uns natürlich auch immer abgewechselt, wochenweise. Und haben so ganz eigentlich primitiv gelebt, aber immer treu diesem Ort laboren mit einer klaren, strengen Hausordnung, wie wir es von uns nachher gewöhnt sind. Gut, am Anfang natürlich sind wir irgendwo halt auch noch fremd gewesen. Und das ist für die Leute dort fast unvorstellbar gewesen. Wie können da zwei Schweizer zu uns kommen, in die Steppe, in so ein Dorf und quasi ihre Lebensform annehmen. Und die haben, glaube ich, schon irgendwie Wetten auch abgemacht. Ja, die werden ja vermutlich gar nicht so lange bleiben und dann gehen sie wieder. November, ja, das war gerade am Anfang, wo dann die Kälte kam. Wir hatten gar noch keine richtige Kohle im Haus drin, weil dort man die Öfen mit Steinkohle beheizen und Holz. Wir mussten zuerst einmal Kohle organisieren. Wir haben die im letzten Moment noch quasi unter Dach und Fach gebracht. Am anderen Tag hatten wir schon Schnee, der dann liegen geblieben ist und immer mehr geworden ist. Bis in April hinein kann es einfach sehr kalt sein. Und wenn du dort keine Kohle hast, kein Holz zum Führen, kannst du eigentlich gar nicht überleben. Also die Anfangszeit war enorm streng, schwierig für mich. Für mich, muss ich echt sagen. Für den Pater Matthias, der hat sich da völlig zu Hause gefühlt. Eben so fast Alphütten-Mentalität. Gut, als Bündner. Er ist auch ein Bündner aus Tavanase, ist sich auch ganz einen einfachen Lebensstil gewöhnt gewesen. Ich habe für sich auch, und das ist mir alles dann zugute gekommen, einen einfachen Lebensstil, weil ich von einer Grossfamilie gekommen bin, in den 60er Jahren auf die Welt gekommen bin, da haben wir wirklich noch müssen einfach leben, oder? Und dann auch, was die Temperaturen betroffen hat, ich bin ja falls im Winter, das ist auch lang gegangen, oder? Kalt. Und das habe ich so in Kasachstan wieder erlebt. Und darum habe ich dann mich relativ gut können in die Situation mich hineinleben. Das war dann nicht so das Problem gewesen. Probleme sind eher so die grosse Einsamkeit. Obwohl wir in einem Dorf waren, aber wir waren immer fremd, wir hatten einen guten Anschluss gehabt. Zum Pfarrer, zu der Schwester, aber trotzdem bist du auch gleich immer auch für dich gewesen, oder viel Einsamkeit habe ich empfunden gehabt. Du hast am Anfang überhaupt nicht können telefonieren, oder? Keine E-Mail, nichts. Du hast nicht gewusst, was in der Welt gelaufen ist. Und das einmal zu erleben, wieder mal, was das heisst, nicht so husch husch ins Internet zu gehen oder auf diese Sachen zu verzichten. Aber es ist sowas von einer wichtigen Lebensschule geworden für mich, die ich jetzt im Nachhinein überhaupt nicht mehr missen will und möchte. Die Zella, so haben wir sie benannt, eben Zella unserer lieben Frau vom reichen Fischfang, haben wir dann ein Jahr später ein bisschen schön ausgebaut, also noch einen zweiten Stock dazu gebaut. Man hätte können so 4-5 Mönche aufnehmen, sprich Kandidaten. Ist natürlich alles am Anfang noch ein bisschen illusorisch gewesen. Wer will da schon von den jungen Menschen in Kasachstan in ein Benediktinerkloster gehen, in ein kontemplatives, wo das noch völlig unbekannt war. Die Menschen damals, die haben ihren Glauben nicht dürfen frei leben. Alles hätte zur Zeit noch, ja, vom Stalin und nachher auch noch dass alles im Geheimen müssen passieren, stattfinden. Man weiß einfach, die Leute, dann, wenn sie zum Betten zusammengekommen sind, die müssen die Fenster verdunkeln. Und die sind nie sicher gewesen, wie sie nicht Spitzel umeinander. Und das können sogar die eigenen Leute sein, vielleicht aus der Nachbarschaft, oder? Und haben sie dann verpfiffen ans Regime und ist dann vorgekommen, dass einfach dann plötzlich so Beamte gekommen sind, Männer eingeladen haben und die sind verschwunden, auf nimmer Wiedersehen. Und dadurch ist auch verständlich, warum so eine grosse Angst drin war in den Menschen, ihren Glauben offen zu leben und zu bekennen. Und gerade für die Männer, weil die jetzt getroffen sind, die sind dann verschwunden in diesen Arbeitslagern. Also dass die dann nachher auch später nicht einfach so zum Glauben gefunden haben und bis heute irgendwo auch noch präsent ist, weil Männer dort kaum praktizieren. Es kommen Kinder, sofern sie auch immer von Schwestern unterrichtet werden, begleitet werden. Also Schwestern, sprich Klosterfrauen. Aber Männer dürfen das gar nicht praktizieren. Und wie sollen das denn die Söhne von den Vätern lernen? Also das mit dem Nachwuchs, das ist vielleicht ein Traum noch, oder? Dass das eines Tages möglich wird, dass junge Männer das Leben, sich das Leben schenken für Christus immer eher geschlossenen Kloster, wobei wir als Benediktinermissionar in Asar noch immer sehr eine offene Kommunität sind, weil wir viel auch geholfen haben in den Pfarreien draussen. Da war der Pfarrer natürlich sehr froh, dass er jetzt zwei zusätzliche Priester hatte. Das war ein absoluter Luxus für ein Dörfli von 600 Einwohnern und hat drei Priester, die andere Gebiete in der Größe des Kantons Luzern vielleicht nur einen Priester hatten, oder? Und hätte mir ein riesiges Gebiet besorgen. Das war aber auch für mich noch wichtig, dass ich auch pastoral mithelfen konnte, eben Pfarrer sein oder Priester sein. Und wir sind dann relativ sehr schnell da ins kalte Wasser geschmissen worden. Weil kaum sind wir da gewesen, ist dann der Pfarrer endlich auch mal ein bisschen in Heimaturlaub gegangen. Ja, von der Sprache noch keine Ahnung, oder? Das war doch fast ein Martyrium gewesen. Du stehst vor der Gläubigen und sollst dann einen Gottesdienst feiern und sollst vielleicht noch Predigt halten. Da habe ich also noch am Anfang enorm viel Blut geschwitzt. Ja, einfach keine Ahnung gehabt, wie Grammatik ist, welche Wörter das man benutzt. Gott sei Dank haben wir aber eine gute Nachbarin gehabt, Tatjana. Die Jepa hat sie geheissen. Und die haben mir dann vieles können immer auch korrigieren. Ich habe also immer alles ausgeschrieben, jede Predigt, jeden Text. Und dann hat sie es dann kontrolliert, hat auch genau gesagt, da und da musst du betonen. Weil das ist im Russischen noch sehr wichtig, dass man die Wörter am richtigen, an der richtigen Stelle betonen tut. Und so ist mir dann halt sukzessive auch in die Seelsorge hineingekommen. Und das hat mir immer Freude gemacht. Und damit habe ich mich auch immer mehr akklimatisiert an Kasachstan. Wobei, wir haben ja dort nur in Anführungszeichen, so die polnischstämmigen und deutschstämmigen Katholiken können betreuen. Und die sind ja durch Deportation nach Kasachstan gekommen. Das sind Menschen, die haben legitim an der Wolga gelebt, also Deutsche, die unter der Kaiserin oder Zarin Katharina nach Russland gekommen sind, also wie Auswanderer von Deutschland, haben sich in Russland niederlassen an der Wolga. Aber dann im Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg, war das ein Gefahrenpotenzial für den Stalin. Und dann hat er also all die deutschstämmigen Leute in die Steppen verbannt. Nicht nur, sondern auch polenstämmige, koreanischstämmige Menschen. Und die Dörfer und Wikings eben aus solchen Menschen bestanden, nicht aus Kasachen. Die sind eher noch im Süden zu Hause gewesen. Weil die sind ja auch damals von der Mongolei nach Kasachstan gekommen. Aber so der Norden war noch ganz typisch polnisch-deutsch gewesen. Und dann hat primär unsere Seelsorge gegolten. Es hat sogar noch die alten Babuschki, also das sind die Grossmütter, die haben zum Teil noch können Deutsch sprechen, also ein gebrochenes Deutsch, so wie man es vielleicht noch im, ja, wo könnte man das, vielleicht in Stuttgart, ist mir so vorgekommen, das Dialekt könnte noch aus dem Ecke stammen. Aber mit dem hast du nicht viel können helfen, denn für die Liturgie ist einfach so Russisch gebraucht. Wohl in Kasachstan wird natürlich auch Kasachisch gesprochen, aber der Kasach ist ein Muslim. Da sind die Gesetze halt so streng, dass man gar nicht die dürft missionieren, oder? Es ist also echt schwierig, in Kasachstan den Glauben einzupflanzen. Es braucht x Bewilligungen und Bestätigungen. Die katholische Kirche, die es so jetzt seit 20 Jahren gibt, mit Diözesen, es gibt vier mittlerweile, das ist erst 20-jährig, oder? Also noch ganz eine junge Kirche in den Kinderschuhen. Die Gläubigen können ihre Pfarrer auch nicht unterstützen. Also das wird vielleicht einmal ein Problem sein, wenn dann eigene Leute aus dem Volk kommen, aus Kasachstan, die dann Priester sind. Aber jetzt natürlich, wo noch Europäer mithelfen, da kommt dann natürlich auch das Geld rein. Und wir haben die Mission eigentlich auch nur können durchziehen, dank vielen Wohltätern, die die Arbeit in Asarnoi unterstützt haben und uns geholfen haben. Ja, weil die Aufgabe war, eine Gründung zu machen. Natürlich könnte ich mir vorstellen, dass der Erzbischof und der Klerus gewünscht hat, dass vermehrt eben auch in der Seelsorge aufgehen, oder? So Helfer aus Europa, die halt auch die gleiche Arbeit würden machen wie viele andere Ordensgemeinschaften, die dann eine Pfarrei übernommen haben und so etwas aufgebaut haben. Wir haben aber dann ziemlich klar am Anfang schon definiert, also wir kommen nicht mit dem gleichen Anliegen, oder? Den Wunsch können wir euch nicht einfach gleich auf Anhieb erfüllen, sondern wir wollen einfach eine benediktinische Zelle sein von diesem Ora et Labora, zwar in Gemeinschaft, vor Ort, eigentlich ziemlich zurückgezogen, was halt Klöster so sind, ist ja klar. Und das hat man am Anfang noch nicht so recht verstanden, oder?
Wie war die Akzeptanz jetzt von den Benediktiner in Bezug auf das Projekt? Haben sie Gebrauch gemacht, also dass sie ab und zu euch gekommen sind?
Nicht einmal so. Das hat mich eigentlich auch immer erstaunt. Jetzt sind doch mal Benediktiner in dem Land. Was haben die für ein Charisma? Suchen wir die auf, oder? Gerade auch, weil es vielleicht Priester sind, könnte man ja dort Unterweisung kriegen oder die Sakramente empfangen. Aber da ist eigentlich ganz wenig Nachfrage gewesen. Mich hat es manchmal eine sehr grosse Zurückhaltung von den Leuten in diesen Dörfern. Wir sind ja jeden Sonntag auch immer rausgefahren in Dörfer, weil die Pfarrei besteht nicht nur einfach aus einem Dorf, sondern da hat es manchmal bis zu 4, 5 oder sogar 10 Aussenposten, was auch Asarnoi hatte. Und wir sind dann auch jeden Sonntag, das zweite oder das vierte mit den Schwestern, in ein solches Dorf rausgefahren und konnten dort wenigstens einmal im Monat ordentlich Gottesdienst feiern, Sakrament spenden. Das ist so wie ein Service, wo wir es eigentlich gerne in Anspruch genommen haben. Ja? Aber nicht so, dass wir auch, wir sind so froh, dass ihr jetzt da seid, oder? Und ohne euch könnten wir uns nicht entfalten oder würden nicht so Christus finden. Ich habe manchmal so den Eindruck gehabt, ob wir jetzt dort sind oder nicht, ist dann nicht so wichtig. Oder? Das war vielleicht für mich ein bisschen enttäuschend gewesen. Aber ich musste dann immer mich zurückbesinnen, ja, wieso sind wir da geschickt worden, oder? Eben nicht so, als Missionar noch vielleicht vor 100 Jahren oder 50 Jahren mit der Erstverkündigung, oder wir gehen zu den Leuten und bringen ihnen Christus. Das war nicht die Aufgabe gewesen, die primäre, sondern seid einfach eine Zelle vor Ort, pflanzen das ein Pflänzchen mal ein.
Aber trotzdem sind wir relativ lang in Kasachstan gewesen.
Ja, genau. Pater Matthias war 8 Jahre und dann ist er zurückgerufen worden in die Abtei, weil man ihn hier gebraucht hat. Dann haben wir denke, wir könnten das Projekt und die Zelle auch weiterführen mit anderem Personal, sprich anderen Mitbrüdern von anderen Klöstern. Das hat sich dann leider nicht erfüllt. Offenbar haben viele sich auch gesagt, ja, was mache ich da draussen in dem Kasachstan, oder? Ist das eine Aufgabe für mich? Sodass wir dann die Zelle müssen vor 2 Jahren schliessen, nachdem wir seit 10 Jahren dort gelebt haben. Das war eine schmerzliche Erfahrung für mich persönlich, weil ich ja ausgesendet worden bin mit Missionskreuz als Missionar. Dann so musste das Ganze wieder zurücklassen oder abbrechen. Und das hat dann in mir dann doch einige auch Glaubenszweifel hervorgerufen. Erst recht, wo dann die ganze Zelle bis auf den Grund abbrennt ist. Ich bin dann zwar schon wieder zurück in Uznach, aber so zu spüren, ja, Christus nachfolgen, das heisst wirklich alles zu geben, oder? Das Letzte, was du noch hast. Kannst dich an nichts klammern oder sagen, ja, das war jetzt mein Werk gewesen, oder ich ruhe mich aus auf den Lorbeeren, sondern immer wieder mal, liebst du mich, ja, dann komm, folge mir nach. Und das beinhaltet dann einfach auch so etwas, oder?
Ist denn die Zelle wieder aufgebaut worden, trotz dem Brand?
Nein, bis jetzt nicht und die wird auch nicht mehr so aufgebaut. Wir haben zum Glück Nachfolger gefunden, das sind zwar keine Benediktiner, sondern genau dieser Pater Jean-Marc, der quasi das Ganze initiiert hat mit der Gründung. Der ist dann auch wieder zurückgekehrt nach Kasachstan. Er ist selber vorher schon Kasachstan-Missionar gewesen, ist dann für eine Zeit lang in der Schweiz wieder im Einsatz gewesen, aber immer wieder mit dem Wunsch, ich möchte wieder zurück nach Kasachstan. Und das hat Gottes Wille hat das so gefügt, dass ihn seine Oberen freigegeben für weiteren Einsatz in seinem geliebten Land. Wie man so sagt, einmal Kasachstan, immer Kasachstan. Und hat genau in unserer Zelle können weiterfahren. Die übernehmen, die eh nie uns gehört, sondern es war immer ein Teil der Pfarrei gewesen, weil alles Pfarrei, die Gebäude, die sie hatte, die sind registriert auf die Pfarrei vom Staat. Und darum haben wir ja auch dort überhaupt anfangen. Als Benediktiner so mit eigenem Eigentum hätten dort gar nichts bewirken können. Und er ist in die Zelle und führt die Arbeit weiter, obwohl die Zelle inzwischen abbrennt war. Er hat einfach in einem anderen Haus jetzt ein Dach gefunden. Und lebt dort und wirkt so, wie wir es gemacht haben. Mehr in der Seelsorge, aber er macht das allein. Das ist ja ganz erstaunlich. Und von daher kann ich immer auch ein bisschen getrost sagen, das, was wir eingepflanzt haben dort drinnen, in Kasachstan, das Benediktinische, das ist nicht einfach verloren. Wir haben es vielleicht nicht dürfen sehen, gedeihen oder wachsen. So die Früchte, wie man es gerne würde sehen, die daraus entstehen. Aber ich bin fest überzeugt, das, was wir dort eingepflanzt haben, auch durch die grossen Empfehlungen, für mich zumindest, das wird Früchte tragen. Vielleicht in einer anderen Form. Und wer weiß, plötzlich könnte dort in 20 Jahren wieder Benediktiner sein, oder? Wenn die Zeit reif ist. Von daher ist bei mir immer auch ein Staunen da. Für Gottes Pläne, auch wenn ich sie manchmal in dem Moment überhaupt nicht begriffen habe und innerlich dann auch aufbegehrt habe oder ja, Zweifel gekommen sind, weil in der Einsamkeit bin ich manchmal sehr nahe dran gewesen, um zu sagen, ich halte das nicht mehr aus, ich muss wieder zurück, oder? Und da bin ich dann oftmals auch so wie ein Hiob gewesen, wo dann eigentlich nur noch können, in die Steppe rausschreien, Herr, was tust du mir an oder was nimmst du noch von mir und so weiter. Aber es war eine wunderbare Zeit an dem Heiligtum von unserer lieben Frau vom reichen Fischfang.
Jetzt sind Sie ein paar Jahre wieder hier im Ottmarsberg in Uzne. Mhm. Was vermissen Sie von Kasachstan, Pater Josef Maria?
Ja, Gott sei Dank nicht so, so viel, weil ich in meinem Leben immer wieder musste mal loslassen oder bin weggekommen. Was ich so vermisse, ist natürlich Menschen, mit denen in 10 Jahren hast du auch Menschen kennengelernt, Kinder, die jetzt aber gross geworden sind, oder du bist mit denen ein bisschen gross geworden, sind zum Glück dann noch im Glauben geblieben, auch wenn sie dann fort sind aus dem Asar, neu in die Stadt gegangen sind, mit denen ich weiterhin im Kontakt bin. Was mich weiterhin verbindet, ist natürlich die Hochschätzung von meinem damaligen Oberhirten, dem Erzbischof Thomas, der mich auch damals geweiht hat als zum Priester. Das war für mich immer so eine väterliche Figur und auch geblieben. Aber auch die Sprache irgendwo, dann war sie für mich auch schwierig. Aber jetzt hier in der Schweiz, wenn ich so Gelegenheit habe, mal ein bisschen mit jemandem in Russisch sprechen, dann bin ich ganz happy und denke, wow, du kannst es ja eigentlich noch recht gut. Ich tue dann auch sagen, mache ich dann in Russisch. Aber so kann ich eben sehr gut loslassen, sagen, das war eine Zeit in meinem Leben. Ich kann es eigentlich nur immer der Vorsicht Gottes überlassen, was er jetzt weiterhin aus dem Land macht, aus diesen Menschen.
Habe ich etwas nicht angesprochen, wo Sie denken, Pater Josef Maria, wo wichtig wäre?
Ich würde einfach immer sagen, dort, wo man hingeschickt wird, gerade wenn man sich Christus zur Verfügung stellt, ist es einfach wichtig, Zeugnis zu geben, dass eben Gott die Liebe ist. Und ich hoffe einfach für Kasachstan, dass vor allem auch der Kasache zu Christus findet, der jetzt doch auch schon 50% der Bevölkerung ausmacht. Es leben ja etwa 17 Millionen in dem Land und davon die Hälfte sind jetzt Kasachen. Und die Menschen, denkt es mich, die wären eigentlich sehr offen. Ich habe nie Feindschaft von denen erfahren oder eine Ablehnung, sondern die sind sehr offen gewesen, wenn man mit denen in Kontakt gekommen ist. Und ich habe sogar gute Freundschaft mit einer kasachischen Lehrerin. Die war fast bereit, katholisch zu werden, aber sie sagt ja, aus der Tradition her getraut sie sich nicht, oder? Weil wenn dort ein Kasach Christ wird, dann kann sie, dass aus dem Stamm, aus der Clique ausgeschlossen wird. Das hat dann oft Konsequenzen. Und darum, aber da hoffe ich, dass der Geist Gottes eines Tages mir die Augen öffnet von diesen Menschen. Und dann hätte sich jetzt auch diese ganze Mission gelohnt, wofür ich eigentlich auch gedacht habe, ich werde dorthin geschickt, um diesen Menschen die frohe Botschaft zu bringen. Und wenn sie eines Tages bei der Kasache einschlägt, dann wäre das Wunder schlechthin für Kasachstan.
Danke vielmals für die spannenden Ausführungen, Pater Josef Marias.
Das ist ja mal schön.
Und ja, könnten Sie uns jetzt nur den russischen Segen spenden?
Genießt noch. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Auf die Fürsprache unserer lieben Gottesmutter, auf die Fürsprache aller Engel und Heiligen, da blagoslovit vas simagushi Buch, Atiets, Isin, Iduch Svetoi. Amen.
Amen.
Es segne euch Gott, der Vater und der Sohn.
Amen. Danke vielmals. Es klingt akustisch ganz schön, die russische Sprache. Und herzlichen Dank für das Interview. Und ich wünsche Ihnen und der ganzen Gemeinschaft hier von der Abtei Ottmarsberg reichen Gottessegen und alles Gute. Danke vielmals.
Ja, danke, Andrea, für den Besuch, für die Zeit, die Sie mir geschenkt hat.
Danke.
Und auch euch viel Erfolg, Gottes Segen, für Ihre allwichtige Aufgabe.